würden deine Mitarbeitenden dich als Arbeitgeber weiterempfehlen?
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Jede Menge Unternehmer sagen ja, sie finden keine guten Leute. Und deswegen lassen wir uns heute mal, herzlich willkommen in der nächsten Folge von Wegebedarf. Es gibt ja immer was zu tun. Lassen wir uns mal deswegen darüber unterhalten, ob deine Leute dich als Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Und wenn das nicht so ist, an welchen Schrauben kannst du schrauben? Und wenn es so ist, herzlichen Glückwunsch, dann hast du eine Bestätigung. Und dazu habe ich natürlich wie immer einen Special Guest. Heute habe ich den Oskar Bader zu Gast. Wir beide kennen uns seit, ich würde mal sagen, fast 30 Jahren, so um die Ecke. Man kann gemeinsam alt werden und weiter jung bleiben. Und dann ist es gut. Also erstmal herzlich willkommen, Oskar, bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Hallo, grüß dich, Uli. Also wenn du die 15 für dich nimmst, also die 30 halbieren, 15 für dich und 15 für mich, dann passt's. Sind 15 Jahre.
15, echt? Ja,
Ja, also oder 16, ja, 15 Jahre
ja,
doch. Im Mai waren es 15
aber
Jahre.
schon ziemlich ewig, muss man
Schon
sozusagen.
ziemlich ewig.
Ja, wir haben relativ viele, ich will nicht sagen Schlachten zusammengeschlagen, kann man nicht so sagen, aber wir haben ziemlich viele Kunden gemeinsam betreut und uns immer schön die Bälle zugespielt. Und das machen wir heute auch wieder. Und wenn ihr jetzt hier die jetzt mit Bild zugeschaltet sind, die sehen dann hinter Oskar ein Bodenseebild von Friedrichshafen. Nee.
Lindau, die
Nein.
einzige bayerische Hafenstadt.
Selbstverständlich Lindau. Ich weiß, aber überlegen, dieser Hafeneinfahrtsturm, natürlich Lindau, die schönste Stadt am Bodensee, sagen ja viele. Und bei mir ist es die Südpfalz, das ist natürlich auch so zwischen Wald und Wein, aber gut, auch gelästert. Oskar, du hast eben erzählt, es gibt neue Studien darüber, wie viele Unternehmer denn von ihren Mitarbeitenden weiterempfohlen würden. Wie sieht denn das aus?
Also die aktuelle Studie sagt so, dass etwa 30% der Mitarbeitenden ihr eigenes Unternehmen nicht weiterempfehlen würden und etwa 50%, 60% der Mitarbeitenden machen Dienst nach Vorschrift, ja, also das, was vorgegeben ist. Aber bei allem kann man davon ausgehen, fehlt dieser Spaß, Freude, die Leichtigkeit. Ja, warum gehe ich zum Arbeiten? Und es ist ja wirklich so ein Themenpunkt. In der Regel sind die Menschen 10 Stunden am Tag an der Arbeitsstelle. Und dann ist schon die Frage, warum und weshalb mache ich denn das eigentlich?
Absolut. Das sind ja Themen, die uns ja gemeinsam bewegen. Mich eher so auf Unternehmerebene und dich eher so auf Mitarbeitenden- und Führungskräfteebene. Und wenn man die Zahlen mal anguckt, ich will nicht sagen katastrophal, ich müsste es ja viel schlimmer ausdrücken. Wenn 50 bis 60% nur noch hingehen und Zeit abrocken, ist das ja für meine Begriffe eine komplette Katastrophe, weil wenn die 10, 8, 9, 10 Stunden ihrer Lebenszeit, also sag mal, fast den halben Tag und das über Jahrzehnte mit Dingen verbringen, die ihnen keinen Spaß machen, die sie nicht erfüllen, wo sie ihre PS nicht auf die Straße kriegen, dann ist es ja eine Potenzialverschwendung ohne Ende. Wie siehst du das?
Ja, du bist jetzt genau an dem richtigen Punkt, weil ich habe mir seit 44 Jahren habe ich mir darüber die Gedanken gemacht und auch Fragen gestellt, wo ist der Unterschied? Warum gibt es Menschen, die mit Spaß und Freude an die Arbeitsstelle gehen und warum gibt es welche, die sich quälen? Ich selber hatte so eine Phase auch mal, wo ich mich ein Dreivierteljahr gequält habe, hinzugehen. Die Folge davon war, dass ich krank geworden bin.
Oh.
Ja, ich habe dann immer das ein bisschen weiter rausgeschoben. Dann habe ich gesagt, okay, ich fahre erst am Montagabend nach Frankfurt oder dann am Dienstagmorgen und am Donnerstag schon wieder heim. Ich habe einfach gespürt, es passt nicht mehr zu mir. Ja, und das ist das, was ich dann festgestellt habe. Wir Menschen kommen ja alle auf die Erde und haben gewisse Talente. Und ein Talent ist für mich was Besonderes, das kann ich nicht lernen. Entweder ich hab's oder ich hab's nicht. Ich bringe immer, wir sind ja die zwei Könige der Analogien.
Ja, definitiv.
Ja, ich bringe das immer. Mein schönstes Beispiel ist immer, wenn ein Mensch kein Taktgefühl hat, versuch dem mal das Tanzen beizubringen.
Das
Der
könnte
wird
schwierig werden.
zwar rational die Tanzschritte lernen und der tapst immer so auf der Tanzfläche rum,
Eins,
aber der
zwei,
wird
drei, zwei, zwei,
nie.
drei, drei,
Genau.
zwei, drei.
Der wird aber nie
Gott.
mit der Leichtigkeit über die Tanzfläche schweben, wie der
Ja.
das Talent dazu hat. Oder schau dir mal der Lang Lang, der Pianist an oder
Ja,
der
ja.
Gerrit. Da spürst du, das kommt von Herzen, das ist mit Leichtigkeit. Und jetzt geht es eben wirklich darum, zuerst mal herauszufinden, welches Talent habe ich als Mensch. Ich sage immer, das ist ein Werkzeugkoffer, den wir an die Hand bekommen. Und jetzt geht es darum, genau dieses Aufgabenfeld zu finden, wo ich dieses Talent ausleben kann. Nochmal eine andere Analogie. Wenn ich mit einer Bohrmaschine auf die Erde komme, dann muss ich Löcher bohren, ja, und darf nicht tapezieren. Ja, das ist so. Und wenn ich irgendwas tue, wo ich mich anstrengen muss, dann bin ich nicht in meinem Talent. Ja, und deshalb geht es darum, dem
Ich ergänze
Menschen,
mal eine andere
ja.
Analogie. Nehmen wir mal an, ich wäre Zirkusdirektor und ich hätte einen geilen Zirkus. Ich habe eine Manege, ich habe eine Tribüne, ich habe so ein Kassenhäuschen, ich habe keine Ahnung, jede Menge andere Akrobaten, nur meinen wunderbaren Zirkusdirektor, roten Kittel und meine Mütze an. Und dann kommt der Oscar. Und er hat ganz viele Talente, zum Beispiel eine Löwennummer. Aber in meinem Personalentwicklungsplan steht, ich bräuchte eigentlich jemand, der Makramee flechten kann. Und dann steht der Oscar strahlend mit seinem ganzen Löwenrudel vor mir und sagt, ey Uli, ich hätte eine geile Löwennummer. Und ich würde sagen, du Oscar, aber eigentlich, also in meinem Jobausschreibung steht, ich bräuchte jemand mit Makramee-Flechten. Könntest du vielleicht ein bisschen umschulen? Dann können wir die Löwen derweil mal im Tierheim ein bisschen zwischenparken und ja. Und eigentlich wäre mein Job ja, wenn ich Unternehmer wäre und ich habe so eine geile Bühne und ich habe die Tribüne und ich habe alles. Und da kommt einer mit der Löwennummer und sagt, wow, der Oscar kommt jetzt mit der Löwennummer. Geil, da muss ich mal nur darüber legen, kommt der vor oder nach dem Clown. Und dann habe ich ja, wenn das echt dein Talent ist, du liebst diese Viecher, du hast echt mit denen die Show gerockt, aber du passt halt nicht in ein Maschinenbauunternehmen, sondern in einen Zirkus. Und wenn man danach sucht, und das wäre ja seine nächste Aufgabe, eine gute Frage, also jetzt mit der Löwennummer ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, auch gegenüber der normalen Personalentwicklung. Sorry, wenn jemand von euch HRler oder PEler ist, seht's mir nach, aber das erlebe ich gerade so, dass wir versuchen, so lange den Leuten rumzufrickeln, bis sie nicht mehr ihre Talente leben, sondern bis sie in die Stellenausschreibung passen, dass wir wieder gegen zu, zurück zu Oscar. Wenn man so Unternehmer ist, wie finde ich denn genau, steht ja auch in der Bibel, du sollst mit deinen Talenten wuchern oder nicht vergraben, sondern die sollst du ja zu entwickeln bringen. Das könnte man ja fast sagen, der Sinn des Lebens, mal ganz grob, könnte ja sein, sich auszuleben, sein Potenzial den anderen der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen und die größte Wirksamkeit rauszuholen. Und wie finde ich jetzt diese Talente?
Ja, das ist ein besonderes Thema. weil wir von klein auf ja in der Regel anders erzogen wurden, sondern wir werden ja, oder es wird ja versucht, die Menschen in Schema reinzupressen oder miteinander zu vergleichen. Und das ist eigentlich der größte und der fatalste Fehler, den wir machen können, weil wir Menschen sind alle einzigartig. Und es geht darum, diese Einzigartigkeit zu fördern. Also ich kann durch einen Dialog mit den Menschen schon relativ schnell und einfach erkennen, wo er seine Talente hat. Ich habe als Unterstützung, habe ich zwei, und das ist jetzt ganz wichtig, Persönlichkeitsprofile, wo ich sofort erkennen kann, in sechs, also das eine, das ist das Bambeck-Profil, das hat 36 Einzelfaktoren und da sind 12 Talentfaktoren mit drin, wo ich sofort erkennen kann, welches Potenzial hat der Mitarbeiter und wie schätzt er sich selber ein. Also das hat auch ein Thema drin, das korrigiert sich selbst. Also ich sehe direkt, wo sich der Mitarbeiter überschätzt oder unterschätzt und auch das ungenutzte Entwicklungspotenzial. Und an dieser Kombination sehe ich jetzt genau, was er für ein Schlüssel ist. Jetzt bin ich wieder bei einer Analogie. Ja, ich finde den Schlüssel, das ist die Einzigartigkeit, finde ich heraus. Ja, das hat jetzt nichts mit Farbtypologie zu tun oder sonst irgendwas. Es gibt es ja da sehr viele. Da geht es aber mehr um das Verhalten. Ja, man kann ja feststellen, dass Menschen sich in unterschiedlichen Situationen immer unterschiedlich verhalten. Ist er denn ein roter oder ein blauer? Wobei ich schon rote Menschen im Berufsleben erlebt habe, die daheim dann blau waren. Ja, weil daheim
Ja,
jemand
das
anders rot war. Also, das
bitte.
zeigt mir nur das Verhalten. Aber diese zwei Instrumente, die ich hier habe, das ist noch das MTA, nennt sich das, Talent- und Motivationsanalyse. Da geht es wirklich die Grundstruktur dieses Menschen zu erkennen. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, jetzt übertrage ich dem das für ihn geeignete Aufgabengebiet. Das ist die einfachste Art und Weise, ja, wo man einfach gucken kann. Man macht eine Stellenbeschreibung und guckt, welche Talente muss der Mensch haben. Und jetzt gucke ich, passt das zusammen oder ich nehme einen anderen Mitarbeiter. Ja, wobei das andersrum aufwendiger ist. Das heißt, oft gibt es eine Stellenbeschreibung und jetzt wird die passende Person da dazu gesucht. Das ist aufwendiger, wie wenn ich andersrum gehe und sage, ich habe hier 100 Mitarbeiter und jetzt gucke ich mal von jedem, was hat der für ein Talent und welche Aufgabengebiete würden zu ihm passen. Und dann teile ich die Aufgabengebiete zu. Ja, und
Ja, das
jeder
ist viel,
weiß
viel
dann,
einfacher. Das empfehle
das
ich
ist
ja
viel
auch,
einfacher.
empfehle
Und
ich ja
dann
auch immer
weiß
bei,
ich,
in dem Bereich
ja,
Führung als Hebel
eben.
für zeitliche Freiheit. Was das für ein
Ja,
Aufwand ist, die Leute anzupassen, das ist ja krass.
das ist krass.
Und außerdem ist es eine, würde ich sagen, sehr übergriffig.
Ja.
Also mal ganz dezent gesprochen. Und wenn wir jetzt sagen, was für ein Talent hat der? Und kann ich relativ leicht einen Job um den drumherum bauen, damit er möglichst viele PS, also idealerweise 100% seiner PS auf die Straße kriegt, dann ist er natürlich viel wirksamer, hat auch jetzt wirtschaftlich gesehen eine höhere Produktivität, aber vor allem Spaß an seinem Tun.
Was am Tun. In diesem Tool kommt natürlich auch raus, hat er Führungskompetenzen? Auch das ist wichtig. Ja, wir haben ja teilweise Führungskräfte. Wir können ja offen und ehrlich reden, die eigentlich keine Führungskräfte sind.
Wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu.
Ja, ich habe das ja in dem Finanzdienstleistungsvertrieb, wo ich ja früher war, habe ich das ja festgestellt. Wir hatten Menschen, die super erfolgreich waren im Vertrieb. Und dann sind die aufgestiegen, jetzt hatten die Führungsaufgaben, jetzt sind die total zusammengebrochen, ja, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und deshalb geht es ja auch darum, ich brauche geeignete Führungskräfte, die als Führungskraft geeignet sind und dann in der geeigneten Position auch den bestmöglichen Mitarbeiter. Und genau jetzt passiert nämlich eins, jetzt geht der Knoten auf, jetzt. Ich bin selbst motiviert. Das ist das Entscheidende mit dabei. Ich kriege einen inneren Antrieb. Die Motivation kommt von mir aus. Und ich bringe doch die höchstmögliche Qualität in dem, was ich tue, weil ich Spaß und Freude habe und es fällt mir leicht. Jetzt hat das Unternehmen wieder den Riesenvorteil. Wir brauchen weniger Personal als Führungskraft, ja, die die Mitarbeiter motiviert. Und wenn man sieht, wie oft kontrolliert wird, das brauche ich alles nicht mehr, ja, oder nur noch im geringen Maße, weil jeder Mitarbeiter, und das ist so meine große Vision, jeder Mitarbeiter steht morgens auf und sagt, ich darf heute wieder, kommt mit Spaß und Freude an ins Unternehmen rein, alle begrüßen sich, sind happy und glücklich, ja, und haben Spaß an dem, was sie tun, egal was sie tun. Ich sage immer, der Straßenkehrer, der läuft abends mit seinem Schatzilein durch die Stadt und sagt, guck mal, das habe ich alles sauber gemacht. Wenn ich nicht da wäre, ja, dann würde es hier aussehen wie bei Hempels unterm Sofa. Es ist
Völlig.
egal, welche Position ich ausübe. Wichtig ist, es muss mir Spaß machen.
Das ist nochmal eine gute Überleitung, die wollte ich eh fragen.
Wegebedarf.
Es gibt ja in Firmen so Karrieresysteme. Und jetzt nehmen wir mal hier so das Thema Finanzvertrieb, weil das andere kann sich ja vorstellen, jetzt bin ich Berater und dann werde ich Filialdirektor oder Vertriebsdirektor und keine Ahnung was. Und dann habe ich natürlich einen höheren Status, ein höheres Renommee. Aber so wie der bei dem Beispiel, der kann gut mit Leuten, aber also mit Kunden, mit normalen Menschen, aber mit Leuten, die er führen, motivieren, zur Leistung anleiten muss, denen möglicherweise auch mal eine Kick in the Ass verpassen, da hat er keinen Bock drauf. Und jetzt haben wir ja Leute bis zur Unendlichkeit weiter befördert, haben so tollen Status, aber sind völlig demotiviert und manchmal würde man auch sagen unfähig. Wie würde man denn wenn man jetzt über Talente steuern würde, wie würde man denn ein Karrieresystem schaffen, was unabhängig von den Titeln jeden anerkennt? Da war
Ja.
der Straßenkehrer, glaube ich, ein gutes Beispiel.
Straßenkehrer war ein gutes Beispiel. Also ich habe Unternehmen kennengelernt, hauptsächlich in der Schweiz. Und ich frage ja jeden Mensch, du kennst es ja auch, ich frage jeden Mensch nach dem Motiv. Was treibt dich an? Warum möchtest du Führungskraft werden? Und dann kam bei 85% kam ja höheres Ansehen, ja, und mehr Einkommen. Ich verdiene.
Was soll sonst sein? Das
Und
ist
jetzt,
naheliegend.
ja, und jetzt habe ich in der Schweiz einige erfolgreichen Unternehmen kennengelernt, die haben Folgendes gemacht, weil man hat festgestellt, dass es Menschen gibt, die eine immens hohe Fachkompetenz haben, aber wieder keine Führungskraft.
Ja, die gibt es massenhaft, ja, klar.
Und die Führungskraft braucht ja nicht unbedingt eine hohe Fachkompetenz. Ich sage immer in meinen Trainings, ich habe fachlich null Ahnung, aber ich weiß, wie ich es erklären muss. Ja.
Genau.
Und die haben jetzt folgendes System: Da gibt es ein Team, da ist einer die Fachkompetenz Führungskraft und der andere ist die personelle Führungskraft. Und die verdienen beide dasselbe Geld. Die werden beide gleich entlohnt.
Ja, das ist ein guter Punkt, wie dann Leute sich in ihr Talent rein entwickeln können und nicht an dem vorbei, weil
Genau.
gesellschaftlich, keine Ahnung, Ansehen, Status, Einkommen, fehlgesteuerte Entwicklung. Das wäre natürlich ein sehr gutes Modell. Das braucht natürlich auch Chefs auf der
Ja.
Unternehmerebene, die das ermöglichen wollen. Wie müssten die denn ticken, dass das funktioniert?
Also ganz, ganz wichtig, wir reden ja über das Mindset von jedem Einzelnen. Also, und Mindset fängt ja immer am Kopf an, auch im
Das heißt
Unternehmen,
es so.
beim Unternehmer, beim Chef, auch im Mindset. Das heißt, er muss zuerst mal wissen, was treibt mich als Chef an? Was sind meine Stärken? Was ist mein Talent? Wo kann ich mich einbringen? Und wo ist es sinnvoll zu delegieren und loszulassen? Das ist ja so dieses eine Thema. Dann geht es natürlich um das ganze Unternehmensstrategie. Und ich habe eins festgestellt, es gibt ja, du kennst das Buch ja auch, Hidden Champions. Ja, erfolgreiche Unternehmen beteiligen ihre Mitarbeiter am Gewinnerfolg des Unternehmens. Ich bin ja auch gerade selbst dabei, eine Genossenschaft zu gründen. Ja, die hat ja einen Vorteil. Alle Beteiligten sind Inhaber dieser Genossenschaft,
Ja, genau.
partizipieren. Das heißt, dadurch entsteht ja nochmal eine zusätzliche Motivation. Das heißt, die Menschen laufen morgens in Betrieb rein und überlegen sich so selbst, ich bin ja Mitunternehmer. Das Unternehmen gehört mir. Wo könnten wir was optimieren? Wo könnten wir was verbessern? Wo könnten wir was einsparen? Und wo könnte man unter Umständen mehr Ertrag bringen? Ja, das heißt, die Mitarbeitenden, also für mich sind es nicht Mitarbeitende, sondern Mitunternehmer, die fangen an, unternehmerisch zu denken. Und jetzt geht es ganz anders los. Und die wissen natürlich genau, ich bin auf meiner Position wirklich die Nummer eins und ich habe links und rechts jeweils einen anderen Mitarbeiter, der dort die Position Nummer eins ist. Und insgesamt funktioniert das ganze Team, sodass wir das Unternehmen nach vorne bringen. Und eins ist doch klar, wenn 100, 150 Mitarbeiter morgens ins Unternehmen reinlaufen und alle grinsen und strahlen. Ich habe eine ganz andere Energie im Unternehmen, wie wenn ich sage, hoffentlich ist bald Freitagmittag, 13 Uhr.
Ja, klar.
Ja,
Keine Frage.
so, und man hat ja festgestellt, wenn ich in einer Position bin, die mir Spaß und Freude macht, die Menschen sind gesünder, ja, weil einfach eine andere Energie mit drin steckt.
Ja, du
Auch
hast ja
das sind alles Folgeerscheinungen.
diese ganzen Geldvernichter wie Fluktuationen, Krankenstand und. Ja. Selbst wenn jeder nur 3 Minuten länger Zigarettenpause macht oder sich dann angewöhnt, wir kennen das Unternehmer, du hast gerade Regeln, reden, die einen gehen rauchen und die anderen stempeln dann vor der Mittagspause an, weil sie dann vorm Kaffee trinken anstempeln und sagen, ja, bei den anderen gehen ja rauchen. Und dann hast du dann so ein inneres Konto, so eine vorgerechnet Geschichte. Das ist natürlich schwierig. Lass noch mal einen kleinen Ausflug in deine Geschichte machen. Was mich ja immer schon beeindruckt hat, müssen unsere Hörer natürlich wissen, Oskar ist unter anderem auch ewig lange Skilehrer im Kind, also im Skiclub da in Lindau gewesen und hat den Kindern immer erzählt, dass sie, wenn sie Bögeli fahren, immer hinter dem Oskar hinterher, dass sie dann auch schwarze Pisten sehr sicher runterfahren können. Und Oskar hat das, wenn ich das richtig verstanden habe, immer mit Spaß und Leichtigkeit verklickert und gesagt, ihr müsst einfach nur die Bögeli fahren, wie ich die fahre, und dann kommt ihr unten an. Ihr müsst gar nichts Neues euch ausdenken, weil das funktioniert. Übertragen wir das mal, ich komme gleich noch zu deinem Sohnemann, dem Astronaut, aber war halt auch noch eine nette Analogie. Übertragen wir das mal auf die Unternehmen. Also wenn jetzt einer sagt, jetzt hier Uli und Oskar, kommt mal hier und fahrt ihr mal Bögeli und wir fahren hinterher. Man muss ja nicht alles neu erfinden, ob das jetzt Genossenschaften sind oder Mitarbeitergenossenschaft oder Führungsstil oder Haltung.
Sehr gut.
Wenn wir jetzt sagen, wir fahren jetzt mal übertragen, das sind ja schwarze Pisten. Buckel haben wir ja genug als Unternehmer auf dem Tagesalltag. Und Eisplacken auch und ausrutschen kann man auch den ganzen Tag. Was würde denn das, wenn wir das Bild mal ins Unternehmen übertragen? Was wird denn das für gestandene Unternehmer oder für Führungskräfte, die sich jetzt zum Beispiel so ein System entwickeln wollen, was wird denn das heißen?
Das wird heißen, dass jeder Mitarbeiter dieses Urvertrauen hat, dass das, was er tut, gut ist und auch so funktioniert. Und wir aufeinander abgestimmt sind und alle in die gleiche Richtung gehen. Und ja, und für mich ist das Wichtigste, der Spaß und Freude zu haben bei dem, was wir tun.
Ich hätte jetzt so das Bild im Kopf, wenn Unternehmer vertrauen, dir oder mir oder uns oder wie auch immer.
Genau.
Und nehmen wir an, jetzt Oskar fährt vorne Bögeli und der Unternehmer fährt auch Bögeli. Und der fährt mal 3, 4, 5, 10 mal, 20 mal die schwarze Piste runter. Und dann sagt der Unternehmer, wenn ich das so mache, wie der Oskar oder der Uli gesagt hat, dann ist ja schwarze Piste auch jetzt kein Hexenwerk. Einfach nur hinterherfahren. Ja,
Genau.
aber ich habe in einem anderen Buch gelesen, man kann auch den Ski links oder rechts rum oder aufwärts, so welchen Stock oder da. Es gibt ja Leute, die diskutieren das ja in Grund und Boden. Und
Ja.
einfach eine coole Übung wäre, Scheißdreck, fahr doch dem Oskar einfach mal hinterher. Setz den Stock dahin, wo der Oskar den
Genau.
hin, schwing einfach, nimm den Arsch, drück den einfach mal da hoch, wo der Oskar sich jetzt hochgedrückt hat. Und wenn der Unternehmer das dann gelernt hätte,
Ja.
und der fährt dann die Piste runter und Vertrauen, hast du es eben so schön gesagt, und die Mitarbeiter sagen, okay, ist zwar jetzt anders, als vorher, aber jetzt vertraue ich meinem Chef und fahre auch diese, sorry, Scheißbügel hinterher. Und diskutiere die auch
Funktioniert.
nicht mehr. Ich lasse mich einfach mal drauf ein. Und du kennst mich ja auch beim Skifahren. Ich bin ja eigentlich lausig. Aber wenn ich einen Skifahrer vor mir habe, der gut fährt, dann sage ich, Egal in welchem, nicht ganz egal. Du guckst natürlich nach hinten, aber du kannst relativ zügig fahren. Ich bin 3 Meter hinter dir und ich mache alles genau so wie du. Dann komme ich ja Pisten runter, da würde ich sagen, da wäre ich freiwillig nie runtergefahren. Never ever. Bist du irre? Weil ich so viel Kopf habe. Aber wenn ich mich
Ja.
darauf einlassen kann und sage, guck mal, der fährt ja, der ist nicht auf die Schnauze gefohlen, der ist nicht ausgerutscht und ich bleibe einfach genau dran, dann hätten wir ja ein schönes so ein Copy- und Paste-Modell.
Ja, du hast es so schön genannt, der Kopf ist das Problem. Das
Ja.
größte Problem sitzt zwischen den Ohren. Ja, wir denken
Definitiv.
zu viel und das habe ich ja erfahren. Die Kinder, die haben das Vertrauen zu mir. Die fahren einfach hinterher. Ja.
Genau das meinte ich. Die haben das Vertrauen zu dir. Da kommt der, liebevoll haben wir früher gesagt, Onkel Oskar.
Onkel Oskar
Onkel
kommt.
Oskar. Wenn er den Oskar jetzt persönlich sehen würde, dann wüsste er, der Oskar ist so. Der ist ein Onkel Oskar. Das ist der Onkel, der die Schokolade gibt und die Kinder verweist.
Gummibärchen.
Den Gummibärchen. Und da ist noch ein anderer Punkt und auf den will ich auch noch mal gerne ein.
Ja.
Du hast ja zwei stramme Söhne und der eine ist ja Astronaut geworden oder auf einem guten Weg dahin. Und der war, wenn ich das recht erinnere, 2 oder 3,
Ja.
wo er mit der Idee kam, Papa, ich werde Astronaut. Und jetzt könnten wir mal als Vater, Eltern oder als Unternehmer überlegen, wenn da einer kommt, so ein Dreijähriger, und sagt, du, ich werde demnächst Astronaut. Da gibt es ja jetzt verschiedene Haltungen, mit denen man damit umgehen kann. Und da bist du ja auch wieder ein super gutes Beispiel. Mit welcher Haltung kann man denn mit diesen Kiddies oder wenn man als Unternehmer hinguckt, mit seinen Mitarbeitern hingehen? Erzähl das gerne mal ein bisschen ausführlicher, weil das ist einfach
Ja.
eine, ich würde ja sagen, eine mega Gänsehautgeschichte.
Ja, da kriege ich halt noch Gänsehaut, auch wenn ich ihn
Definitiv.
wieder sehe und mit ihm telefoniere. Das ist so gigantisch. Und da sieht man, was für eine Einzigartigkeit schon in diesen kleinen Menschen in Anführungsstrichen drinsteckt. Der kam tatsächlich mit 3 Jahren vor mir, stand breitbeinig, Hände in die Hüfte, stand er vor mir und hat gesagt: Papa, ich weiß, was ich werde. Also wie, was du wirst? Ja, beruflich, ich weiß genau, was ich mache. Er sagt, was machst du denn? Ja, ich werde Professor, Astronaut und bin der erste Mensch auf dem Mars. Und jetzt habe ich ja als Papa zwei
Ja,
Möglichkeiten.
genau,
Entweder
die
ich
wollte ich
sage,
hören.
was willst du mit dem Schwachsinn?
Ja.
Ja, bis du auf dem Mars oben bist, momentan brauchst du ja mindestens 4 Jahre. Ja, und was willst du da oben? Da gibt es ja nichts. Und ob du dann wieder heil zurückkommst, wissen wir alles nicht. Ja.
Und überhaupt macht die Augen zu und guckt, was dir gehört. Genau.
Genau, such doch einen gescheiter Job oder sonst irgendwas. Nee, ich habe es andersrum gemacht, weil ich habe mir schon als junger Mensch vorgenommen, falls ich mal Kinder habe, werde ich meine Kinder in allem, was sie im Kopf haben, werde ich sie unterstützen und fördern. Das heißt, ich habe dem kleinen Bub, wir hatten so ein Ritual abends, ich habe die Kinder ins Bett gebracht, wenn ich daheim war. Dann haben wir noch so ein Tagesritual, wir haben geguckt, was war an dem Tag nicht so gut und was ist gut gelaufen. Und dann haben wir noch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Und ihm habe ich gute Nachtgeschichten vorgelesen aus Fachbüchern übers Weltall und übers Sonnensystem. Ich habe auf gut Deutsch nichts verstanden,
Aber der Bub schon.
aber er lag breitgrinsend in seinem Bett. Über
Ja.
sein Bett habe ich ihm einen Sternenhimmel, musste ich ihm malen, mit allen
Wow.
Planeten, wo da waren. Und er lag, kannst du dir vorstellen, grinsend über alle 4 Backen lag der Bub im Bett und hat selig geträumt. Der hat sich die ganze Nacht nicht bewegt. Der lag wirklich so auf dem Rücken, bis er morgens aufgewacht ist und hat nur geträumt von seiner Marsreise. Dann kam er in die Schule. Dann haben wir, ich glaube, locker 6 Wochen eine Schultüte gebastelt. Mit Rakete drauf, Astronauten, blau war natürlich die Tüte, war natürlich klar, mit allem Möglichen. Und dann hat er
Absolut.
gesagt, Papa, kannst du mir oben drauf noch die Erde draufsetzen?
Oh.
Erde, okay, Junge. Dann habe ich einen Draht genommen und so eine Styroporkugel. Und dann habe ich auf dieser Styroporkugel die Weltkugel drauf gemalt. Also,
Ei,
das kannst du dir vorstellen,
oh,
was das war. Dann
das ist ein
hatte ich
toller
die
Papa.
Kugel auf der Schultüte. Dann kam er, Papa, der Mond und der Mars fehlt aber noch. Ich wieder, Draht besorgt und kleinere Styroporkugeln. Ja, und so haben wir den Mars und den Pluto, alles Mögliche haben wir gemacht. Und der Bub läuft natürlich stolz wie Oskar. Läuft er in die Schule rein, der ist aufgefallen ohne Ende, weil der Manuel hatte eine andere Schultüte wie alle anderen. Und alle haben natürlich ihn gefragt, hey, was hast denn du für eine coole Schultüte? Und der Bub mit seinen 6 Jahren hat allen erzählt, dass er das erste Mensch ist auf dem Mars. Und dann kam, so 14 Tage später, habe ich ihn mal von der Schule abgeholt. Dann sagt mir seine Klassenlehrerin, also Herr Barner, Sie haben hier einen Knüllersohn, sowas habe ich noch nie erlebt. Dann sage ich, wieso, was war denn wieder? Jetzt stand in der Bildzeitung, stand irgendwas vom schwarzen Loch. Jetzt hat ein Schüler gefragt, die Lehrerin, Frau Lehrerin, können Sie uns das schwarze Loch erklären? Mhm. Dann hat sie angefangen, so einen Versuch, 10 Minuten rumzuerzählen, und dann ist der Manuel aufgestanden und hat gesagt, darf ich mal? Dann stand er eine Viertelstunde da vorne und hat einen Vortrag gehalten über das schwarze Loch, dass die alle total begeistert waren, dass der das weiß. Und das Verrückte war, für ihn war das Normalste der Welt, dass man das weiß. Ja, also er ist immer davon gegangen, wissen alle. Und dann, der Schulweg ging so weiter, und ich bin dann zwischendrin zum Ulf Merbold mit ihm gefahren, auf einen Vortrag, ja, 1,5 Stunden abends von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Ich bin, glaube ich, um 20.15 Uhr eingeschlafen da drin.
Nichts verstanden.
Ja. Und er war damals 13 Jahre alt, läuft raus, und ich habe ihn gefragt, und wie war's? Ja, war nichts Neues dabei, wusste ich schon alles. Ja. Und jetzt kommt eigentlich das Faszinierende obendrauf. Er wusste ja von Anfang an, wenn ich dieses Raumfahrtstudium machen will, dann brauche ich das Abitur. Es geht gar nicht anders. Das heißt, ich musste dem nie erklären oder motivieren, dass er in die Schule geht, ja, sondern der ist von sich aus gegangen. Der war hochmotiviert, hochkonzentriert. Und jetzt kommen noch Unterstützungen dazu. Und er hat überall Menschen kennengelernt, die ihn wieder ein Stück weitergebracht haben. Ja. Der hat dann in 8. Klasse, glaube ich, war es irgendwo, da waren sie mal auf einer Messe zusammen mit der Schule, und dann war ein Stand von der Bundeswehr. Und er wusste ja schon immer, weil da hat er sich informiert, dass die Bundeswehr das beste Studium zum Thema Raumfahrttechnik hat. Das ist zwar hart, weil sie Trimester studieren. Und jetzt hat er sich an dem Stand mit einem unterhalten, und jetzt war das der Leiter der Uni in Köln von der Bundeswehr, der verantwortlich ist für die Auswahl der Studiengänger. Und der hat ihn dann eingeladen, 3 Tage nach Köln zu kommen. Und dann hat er dort diese 3 Tage diesen Test absolviert. Und dann kam das Ergebnis, und der Leiter dort hat gesagt, also so einen wie dich mit diesen Talenten und mit diesen Fähigkeiten haben wir vielleicht alle 10 Jahre. Ja? Und er hat dann noch, das war auch noch so schön, ein Praktikum gemacht bei EADS in Friedrichshafen, gibt es ja die EADS. Und da war er ganz stolz, da ist er jeden Abend heimgekommen und hat gesagt, ich hatte einen Schutzanzug, und wir waren in dem Raum, wo wir gerade Satelliten zusammengebaut haben. Ja, und der ist dann ein Jahr später ins Weltall geschossen worden. Und die Personalchefin von EADS hat mich in den 14 Tagen 3-mal angerufen, ob ich nicht dafür sorgen könnte, dass er das Studium bei denen macht und nicht zur Bundeswehr geht, weil so einen brauchen die. Ja. Und der Hammer kam dann, wo er fertig war mit dem Studium bei der Bundeswehr. Die EADS hat das genau beobachtet. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Dann haben die ihm nach dem Studium angeschrieben, er könnte sofort zu ihnen kommen. Sie würden die ganzen Kosten, was die Bundeswehr verlangt, weil die müssten ihn ja rauskaufen.
Mussten ja rauskaufen.
Ja, er musste ja 12 Jahre machen, würden die übernehmen. Mhm. Ja, also so viel zu dem, der hat sein Raumfahrtstudium abgeschlossen, ist momentan Chef der Radarüberwachung für ganz Deutschland und wird nächstes Jahr nach Köln versetzt. Und das ist die Ausgangssituation, dass er zur NASA kommen könnte.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Die Story war natürlich jetzt ein bisschen lang, aber die ist einfach schweinegut. Und jetzt überdrehen wir die mal auf Unternehmer. Da gab es einen Papa, der hat an den Bub geglaubt. Da gab es eine Unterstützung. Und ich glaube, das Wichtigste, glaube ich, das Talent zu sehen und daran zu glauben, dass der Bub, also dieser Sog, den zu erschaffen, dass es keinen Widerstand gibt, sondern Wind unter die Flügel. Und jetzt drehen wir das mal auf Mitarbeitende rum. Und eine Empfehlung, die ich ja immer, immer, immer gebe, ist, Mitarbeiter größer zu sehen, als sie momentan erscheinen. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja die Assistenz von einem Unternehmer, der früher mal gesagt hat, da hat er gar keine Mitarbeiter, die sind alle zu blöd zum geradeauslaufen und die sind irgendwie, kann ja keiner Nagel gerade in die Wand schlagen. Und dann habe ich gesagt, du, mach das einfach so, wenn du jemand einstellst, und wir haben damals seine erste Mitarbeiterin gemeinsam eingestellt, sag ich, ab sofort, wenn die anfängt, du gehst mit ihr so um, als wäre sie deine wirkliche Top-Assistenz. Ja, wie, die kann doch nichts. Das heißt, es ist scheißegal, was die jetzt kann. Sieh sie so, als könnte sie es schon. Den Rest kann sie lernen. Und lass dich nicht, niemals, niemals, never, ever von dem Tagesalltagsergebnis davon überzeugen, dass sie nichts kann. Im Gegenteil, nimm alles, was Beweislage ist. Und da wird man ja jeder sagen, bist du völlig bescheuert? Und es gab ein paar Gründe, warum die dann am Ende irgendwie, warum das nicht funktionierte. Ich kann es ja sagen, sie hat sich in ihn verliebt, das war dann doof, das kannst du da nicht brauchen.
Richtig.
Das ist immer, das funktioniert einfach nicht.
Schwierig.
Und hat er angerufen, also ich habe jetzt eine neue Auszubildende, die lernt bei mir 3 Jahre. Das ist genau, ab sofort wieder, geh mit der so um, als wäre sie deine Top-Assistenz. Wieder das Gleiche, aber die kann doch nichts, das ist völlig wurscht. Und wir hatten letztes Jahr eine Unternehmerkonferenz mit über 4 Tage mit über 200 Teilnehmern. Wer hat die organisiert? Die war gerade ausgelernt. Und es sah nicht so aus, als hätte die noch nie im Leben Events organisiert. Da war alles also mega top. Man hätte meinen können, die haben nebenbei eine Eventagentur. Und dieser Glaube an die Leute, das Glaube an die Talente. Also ich kann das jetzt nochmal wie heißt das, nochmal eindringlicher als quasi die Sonntagsansprache halten. Und das ist immer den Versuch wert. Und natürlich werden wir manchmal vielleicht enttäuscht. Aber
Aber
so Momente, und ich weiß noch, wo du dann irgendwann mal, es war irgendwie im November, den Artikel geschickt hast, wo der Bub ins Raumfahrtprogramm kam, und das war ein Gänsehautmoment, zu sagen, boah, stolz wie Oscar, jetzt ist der Oscar wahrscheinlich irgendwie hinweggeschmolzen, wenn der Bub jetzt da in das Programm berufen worden ist. Und der Glaube daran, Leute groß machen zu können, bei den eigenen Kindern ist es natürlich ohnehin schon völlig phänomenal. Großer Respekt für alle, die das können. Und für Unternehmer, die das ihren Mitarbeitern gönnen, also die Talente suchen, daran glauben, sie fördern und keinerlei Zweifel sehen, dass das schiefgehen könnte. Das ist große Kunst. Also, das ist großes Kino.
Das ist großes Kino. Wichtig ist dabei, ein Talent braucht Raum, um sich zu entfalten.
Ja, absolut.
Talent entfaltet sich. Ja, und deshalb ist es wichtig, wieder so eine Analogie, wenn ich als Tulpe auf die Welt komme, dann kann ich keine Rose werden, aber ich brauche Platz, damit sich die Tulpenblüte entfalten kann. Und das ist so wichtig. Das ist das wichtigste Thema für Unternehmer. Ich muss einfach gucken, was für Talente haben meine Mitarbeiter. Denen vertrauen und denen den Raum und die Zeit geben, dass die sich entfalten können. Und dann haben wir nur noch Menschen in Unternehmen drin, die wirklich glücklich sind.
Was wir, glaube ich, noch erwähnen sollten, dass die Mitarbeiter wissen, dass sie 100% reicht ja fast gar nicht, dass sie 150% Rückendeckung haben. Dass es nichts gibt. Also 100% ist ja eigentlich schon richtig. Dass wir never ever sie nach draußen irgendwie overrulen, schlachten, irgendwas. Die müssen mit 100% Rückendeckung, und das fällt vielen Unternehmern schwer, weil sie ja schon mal andere Erfahrungen gemacht haben. Und es wäre jetzt gelogen, wenn wir noch nie schlechte Erfahrungen gemacht hätten. Natürlich machen wir die. Aber von was lernen wir denn am Meer? Von den tollen Ergebnissen, wie jetzt dein Manuel oder die Kinder mit Bögeli fahren, die dem Onkel Oskar hinterherfahren und alle riesig viel Spaß haben, wenn die abends erzählen können, dass sie mit Onkel Oskar die schwarze Piste runtergefahren sind. Jetzt im übertragenen Sinn, die Mitarbeitenden, die nach Hause kommen, zu sagen, Das ist ja mal ein geiler Laden. Ich habe Vorvertrauen. Der Chef hat gesagt, Misstrauen muss ich mir verdienen. Aber Vertrauen kriege ich umsonst. Echt als Vorschuss. Bist du irre?
Ja.
Und wenn du so eine Haltung aufbaust, und das ist ja jetzt mal in euren Ohren, ob ihr jetzt einen Mitarbeiter habt oder 100, das spielt ja gar keine Rolle. Aber mit der Haltung da dran zu gehen, das ist ein, oder? Also 180 Grad Unterschied ist gar keine Zahl. Der Rest bist du wieder am Rückwärtsweg. Und ich glaube, sich das zu trauen, ich bin ja ein Fan davon, dass wir glauben, ich glaube, dass wir ein neues Unternehmertum brauchen. Weil die Zahlen, die du eben gesagt hast, sie sind ja noch viel schlimmer.
Schleimmeier.
Sie sind ja noch viel schlimmer. Wir haben mehr als jeder dritte Unternehmer hat Burnout-Symptome. Mehr als 40% der Mitarbeitenden haben Burnout-Symptome. Du sprachst eben von der Schweiz. Da hatte ich neulich einen, ich hatte mit dem auch einen Podcast aufgenommen, war bei einem Vortrag und der ist Professor und sagte, von den 17- bis 25-Jährigen, wie viel haben Depressionssymptome? Über 50%.
50%,
Und
ja.
da fällt dir doch nichts mehr ein. Und die Begründung war, sie kommen nicht mehr in die Wirkung. Genau das, also wenn du Talent hast und das wirkt nicht, oder du weißt nie, was du hast und du wirst auch nicht wirksam, wie willst du da dich erleben? Und jetzt dein
Ja.
Manuel ist ja wieder das gute Beispiel. Der hat sich ja jetzt an, ich sag's positiv, gerieben an dem Wachstum. Natürlich hat der fleißigst gearbeitet, weil er ein klares Ziel hatte, weil er eine Unterstützung hatte, weil, immer übertragen auf die Mitarbeiter. Es geht nicht darum, Wattebäuschen zu werfen, sondern den Leuten den Raum aufzumachen für Wachstum, mit und ohne Wachstumsschmerzen, ist völlig wurscht, aber daran zu glauben, dass die das schaffen werden und denen den Raum für Wachstum zu geben, eigentlich bis zur Unendlichkeit. Und wenn wir immer den Manuel auf dem Mars sehen, dann freuen wir uns einen Käse. Und wenn es nur der Mond wird, das ist völlig wurscht. Aber der hat ja to live your dream oder wie das so schön heißt. Und wenn wir den Mitarbeitenden, und deswegen ist es immer für meine Begriffe so wichtig, dass Chefs das verstehen, dass die Lebensziele der Mitarbeitenden die Motivation pur sind. Und egal was es ist, sorgt dafür, dass die im und durch dein Unternehmen den Raum dafür kriegen. Und deswegen auch noch bei der Kombipack. Ich versuche da die Häuptlinge zu indoktrinieren, in Anführungszeichen, daran zu glauben, dass ein neues Unternehmertum, wie auch immer das dann heißen kann, nicht diesem höher, schneller, weiter Wahn entspricht und weiter krank wird und Geld und Leben und keine Ahnung, Zeit und Energie und Nerven vernichtet. Für ein bisschen Kohle alle krank werden. Ich übertreibe es gerade. Der Trend ist eindeutig. Die Krankenkassen kriegen es ja gar nicht mehr bezahlt. Und es ist ja niemals Vorsatz, sondern einfach nur, ich sage mal, eine Fehlentwicklung, die wir im Mittelstand sofort ausgleichen könnten, weil wenn du hier Hörer bist im Wegebedarf-Podcast, bist du in der Regel kein Konzernlenker, sondern du bist Mittelständler, Selbstständiger, Freiberufler, Arzt, Apotheker, whatever. Und du kannst das sofort anders entscheiden. Und wenn du sagst, ich entscheide diese Haltung jetzt, da musst du auf keine Politik warten, auf keinen Konzernlenker, auf keinen Vorstandsbeschluss. Du kannst das einfach machen. Und deswegen ist mir das so, du hörst es ja schon an meiner Stimme, wie emotional das gerade wird. Deswegen ist mir sowas extremst wichtig, weil das Potenzial deines Lebens oder wenn jetzt dann kommt wieder der Oscar ins Spiel, wenn du so denkst und du hast dann jemand, der deine Führungskräfte, deine Leute wie das Oscar macht und der geht wirklich auf Trüffelsuche. Und da ist Onkel Oskar plötzlich ein Trüffelschwein. Positiv gemeint natürlich. Und wir suchen, also nicht es findet sich, nein, wir suchen danach. Und zwar ganz systematisch mit den Tools, mit der Haltung, zu sagen, nee, da geht mehr. Wer montags sich nicht auf die, ich wollte das Wort Arbeit ja vermeiden, auf seinen Job freut, auf seine Beschäftigung, sagt, scheiße, Wochenende ist wieder rum. Ist das eine, oder? Echt, noch 3 Tage, bis ich montags wieder hin darf, wo ich mich verwirklichen darf. Jetzt muss ich 2 Tage zu Hause bleiben. Ich übertreibe es natürlich, aber wenn die Leute sagen, das ist ein Teil meines Lebens, ich verbringe da 5 Tage meines Lebens, 8 oder 10 Stunden am Tag, und da will ich doch eine erfüllte Tätigkeit haben. Da will ich doch persönliches Wachstum. Da will ich Spaß und Freude und Engagement haben. Bögeli fahren mit Onkel Oskar.
Ja.
Ich will unten ankommen und auf Siegertreppchen und sagen, Hey Oskar, fahr mal nochmal hoch mit dem Lift, ich will wieder Bügellieferant. Und ich will da nicht erst wieder, also ich will das immer machen.
Ja.
Und vielleicht spürst du, dass das in deinem Unternehmen auch funktionieren könnte, wenn du es zulässt. Oskar, was können wir denn so am Ende unserer Podcast-Folge noch den Jungs und Mädels, wenn wir die zum Nachdenken gebracht haben?
Ja.
Das könnte man denen ja auch in Neuhochdeutsch als Quick Wins oder Low Hanging Fruits oder zu ganz Deutsch, mit was könnte man denn ganz konkret anfangen? Erstens, zweitens, drittens, wenn das jetzt irgendwie was berührt hat in dir, was könntest du denn ab morgen machen?
Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
Also als Unternehmer geht es darum, für sich selbst zu festzustellen, bei sich selber mal anzufangen. Ich muss immer bei mir selber anfangen. Ich muss mich zuerst selber kennenlernen. Was sind
Absolut.
Talente? Welche Einzigartigkeit zeichnet mich aus? Ja,
Absolut.
was ist das Besondere an mir? Dann aufs Unternehmen zu gucken, warum sollten Mitarbeitende oder Mitunternehmer zu mir ins Unternehmen kommen? Was ist das Besondere am Unternehmen? Auch hier wieder die Einzigartigkeit zu gucken und dann zu gucken, welche Mitunternehmer habe ich eigentlich und welche Aufgabengebiete habe ich und welche und was haben die für die Mitarbeiter für ein Talent? Und darum heißt es ja auch so schön, wir haben einen Beruf, der ruft uns. Ja, wenn wir, also wir müssen, viele Wörter können wir in Deutschland auseinandernehmen. Das heißt, wenn ich in meinem Beruf drin bin, das ruft mich, das motiviert mich, das begeistert mich. Und das habe ich in dem Moment, wenn ich mich wohlfühle und meine Talente zum Anwenden bringe und zum Ausleben bringe. Ja, sonst verkümmern die und dann entsteht Depression und Burnout. Ja, bringe ich aber das Talent mit rein und dann habe ich Spaß und Freude. Und deshalb geht es wirklich darum, bei anderen Menschen, bei jedem Menschen, der mir begegnet, gucke ich nur drauf, was hat er für Talent und was zeichnet ihn aus. Und ihm diese Wertschätzung zu geben, ja, und diesen respektvollen Umgang mit den anderen Menschen, das bringt schon sehr viel. Und das Vertrauen in die anderen Menschen zu haben.
Ein grandioses Schlusswort. Ich sage ganz lieben Dank, Oskar.
Bitte.
Und euch hoffentlich ganz viele Impulse zum drüber nachdenken. Und ihr wisst ja jetzt mit den drei Tipps, womit ihr morgen, nee, sofort anfangen könnt. Wir hören uns und sehen uns in 2 Wochen.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.